Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Ciao, buongiorno a tutti und herzlich willkommen zur 9. Folge von Calcio, der Podcast. Ich freue mich, Sie heute herzlich willkommen zu heißen mit meinem Co-Moderator David Casula.
Auch ciao a tutti von mir, ciao Lorenzo. Ich freue mich wieder mit dir heute eine Folge aufzunehmen. Wir haben auch wieder viele spannende Themen. Und kleinen Überblick können wir geben. Wir sprechen über die Azzurri und die Nations League-Spiele, die vor der italienischen Nationalmannschaft standen. Und beschäftigen uns außerdem auch mit der Frage, ob der AC Mailand überhaupt noch Zlatan Ibrahimovic braucht oder ob Mailand mittlerweile auch ohne ihn konkurrenzfähig ist, vielleicht im Kampf um den Scudetto. Und ich würde auch sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit, starten wir direkt in die Folge rein. Nations League, Halbfinale, Azzurri gegen España. Frage an dich, wir haben das Spiel ja zusammen gesehen. Was war dein Eindruck vom Auftritt der Nationale?
Also ich fand es ein bisschen schade, dass man wieder gesehen hat, dass unsere Jungspieler der Nationalmannschaft sehr viel bissiger waren, oder zumindest ein großer Teil davon sehr viel bissiger waren als die Älteren. Weil es gab ja ein paar Probleme auf dem Platz. Was mir besonders aufgefallen war, dass bei der Aktion beim ersten Gegentor, dass Bonucci schon viel zu weit weg vom Gegenspieler, also von Oyarzabal war, der dann die Flanke auf Ferran Torres geschlagen hat, wo dann aber auch Bastoni, und das ist einer der jungen Spieler, bei dem ich mir noch ein bisschen mehr Bissigkeit wünsche, viel zu weit weg war. Ferran Torres konnte einfach frei in den Strafraum laufen und Bastoni hat sich da nicht wirklich stark gegen gewehrt. Allerdings muss ich auch sagen, war die positive Seite dann wieder ein positiver Faktor, war dann zum Beispiel wieder Chiesa, der dann aufs Tor gelaufen ist, beziehungsweise bei der Ecke den Konter eingeleitet hat, nach vorne gesprintet ist, sich den Ball geholt hat und dann auch noch abgelegt hat und somit natürlich der Anschlusstreffer fiel. Und das sind so Sachen, die ich mir halt bei jedem Spieler der Nationalmannschaft wünsche. Und das war soweit mein erster Eindruck.
Allerdings aber auch viel, viel zu spät. Also mal kurz der Reihe nach, wir sind ja jetzt schon so weit, dass Italien da viel hat vermissen lassen. Am Anfang war es ein Spiel, wo du gemerkt hast, Spanien hatte irgendwie mehr den Willen, das Spiel zu gewinnen. Italien so ein bisschen abwartend gespielt hat, obwohl man ja so gesehen zu Hause gespielt hat in Mailand, in dem Stadion, wo die Nationalmannschaft auch noch nie verloren hat im San Siro. Das war also auch eine Premiere. Und außerdem gab es ja noch einen Rekord auszubauen. Ne? Wir waren 37 Spiele bis dahin ungeschlagen am Stück. Das ist ein Weltrekord, der ist schon aufgestellt worden und sogar auch schon ausgebaut worden. Aber es geht natürlich auch weiter. Und ich finde, dafür, dass du zu Hause spielst, dass du in einem Stadion spielst, wo du noch nie verloren hast, die Chance hast, diesen Weltrekord immer weiter und weiter zu tragen, war so ein bisschen wenig Wille erkennbar von vielen Spielern. Aber genau wie du sagst, da gab es eben auch Leute, und da muss man insbesondere Chiesa nennen, die von der ersten bis zur letzten Minute gelaufen sind, sich den Ball erobert haben und dann, wie du auch sagst, beim Anschlusstreffer da, wo Italien schon kurz vor Schluss 0-2 zurückliegt, einfach nochmal diese Ecke von Spanien abfängt und über das gesamte Feld sprintet und ihn dann auch nochmal an Pellegrini nochmal ablegt. Also ihn dann auch nicht selber macht, sondern auch dann noch diesen Mannschaftsgeist, was Italien während der Euro ja so stark gemacht hat, in genau dieser Szene nochmal beweist. Er rennt fürs Team und er legt ihn ab. Also es ist ja genau dieser italienische Geist, dieser Kampfgeist, der uns zum Europameister gemacht hat. Und ja, der hat mir bei vielen, vielen Spielern an dem Abend sehr gefehlt.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also es waren ja Chiesa und Pellegrini, die beide nach vorne gesprintet sind, vor allem Chiesa, die dann ja auch das Tor eingeleitet bzw. auch abgeschlossen haben. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das auch ein bisschen früher käme. So wie du gesagt hast, das Tor kam allerdings deutlich zu spät. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn das Tor früher gefallen wäre, beziehungsweise der Kampfgeist früher so ausgeprägt wäre in der ersten Hälfte, dann hätten wir auch das Spiel gewonnen, beziehungsweise hätten das Spiel auch mit einem Unentschieden in die Verlängerung bringen können.
Insigne hatte ja zwischenzeitlich auch die Riesenchance zum Ausgleich. Du weißt, wie wir da drauf reagiert haben. Also wir haben es selber nicht fassen können, da von der 16er Kante frei zum Schuss zu kommen, den neben den Kasten zu setzen. Ja, dann läuft das Spiel natürlich auch anders. Vor allem aber halt, was das Spiel entschieden hat, würde ich sagen, und da haben wir auch schon während des Spiels ein bisschen kontroverser drüber geredet, die gelb-rote Karte für Bonucci, die Italien noch in der ersten Halbzeit, 42. Minute war das, in Unterzahl gebracht hat. Und das gegen ein Spanien, das wirklich sehr stark an diesem Abend aufgespielt hat. Auch schon während der Europameisterschaft gezeigt hat, dass sie wieder wer werden können. Und ja, wenn du gegen diese Spanier eine Halbzeit in Unterzahl musst, dann ist es eben schwierig, da was zu holen, auch wenn du zu Hause spielst. Und ja, bezeichnend dafür ist einfach 42. Minute gibt es die gelb-rote Karte für Bonucci. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht Ferran Torres halt das 2-0 auch. Also Italien noch komplett geschockt von der gelb-roten Karte. Und dann hat Spanien das natürlich eiskalt ausgenutzt, sehr stark gemacht. Ferran Torres extrem starkes Spiel gemacht. War für Italien in dem Abend ein bisschen schwer zu verteidigen. Aber wie wir schon damals während des Spiels darüber diskutiert haben, ist das für dich gerechtfertigt, in einem Halbfinale so früh einen Innenverteidiger und Kapitän, wo der mit dem Schiri sowieso immer noch ein bisschen mehr interagieren darf als der Rest der Mannschaft, den vom Platz zu stellen?
Also bei der ersten gelben Karte war ich mir sicher, die hätte nicht sein müssen. Das war ja einfach ein ganz normales Beschweren, beziehungsweise zum Schiedsrichter gehen und sich kurz klar darüber sein, beziehungsweise auch dem Schiedsrichter so zu vermitteln, dass das nicht hätte sein müssen. Ihn dafür die gelbe Karte zu geben, fand ich schon deutlich überzogen im Vergleich zur zweiten gelben Karte. Also die zweite gelbe Karte war jetzt auch keine Tätigkeit oder sonstiges, aber der ist da halt, Bonucci ist da halt hochgesprungen zum Kopfball und hat dem Gegenspieler einfach den Ellbogen gegen den Kopf gehauen, beziehungsweise den Ellbogen auch ausgefahren. So, da fand ich die gelbe Karte schon gerechtfertigt. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ein gewisses Feingefühl dafür zeigen als Schiedsrichter, dass der Kapitän schon gelb hat. Aber genau das ist es. Ich glaube, es war eher so ein Geben und Nehmen. Also bei der ersten gelben Karte fand ich, war der Schiedsrichter im Unrecht. So, das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Allerdings muss ich sagen, dass die zweite gelbe Karte mehr als gerechtfertigt war. Da mit einem ausgefahrenen Ellbogen ins Kopfballduell zu springen, ist halt leider einfach, also das gehört halt einfach nicht auf den Platz so. Das sollte man auch einfach nicht machen, wenn man schon gelb vorbelastet ist. Das ist ganz klar. Es war ja gefühlt innerhalb von 3 Sekunden, so wahrscheinlich aber eher so 10 Minuten, denke ich. Und ja. Also wie gesagt, ich glaube, es war eher so ein Geben und Nehmen und am Ende kann man sich halt darüber streiten, ob es gerechtfertigt war oder nicht, aber ich sage, die zweite gelbe Karte war allerdings mehr als verdient.
Genau das ist das, was ich mit Feingefühl meine. Also du hast dann einen Kapitän, für alle, die uns ja während des Spiels nicht sehen konnten, ich war absolut nicht einverstanden mit der gelb-roten Karte. Klar, gut, das zweite Ding. Wenn du da den Ellbogen eben ausfährst, dann musst du damit rechnen, dass es gelb ist. Das war unklug von Bonucci, weil er hat wissen müssen, dass er eben schon vorbelastet ist. Aber diese gesamte Situation davon, wegen sich Beschwerens, dem Kapitän direkt gelb zu geben und nicht irgendwie den Dialog zu suchen und dann innerhalb von 12 Minuten aufgrund des ersten Fouls wirklich von ihm, zu sagen, ja, das reicht mir schon, diese beiden Aktionen reichen mir, um den Kapitän des gegnerischen Teams noch vor der Halbzeit vom Platz zu stellen und damit das Spiel auch maßgeblich zu beeinflussen. Und das ist das Problem, was ich damit habe, weil, und da bin ich auf der Seite hier vom Fußballexperten Marcel Reif, er sagt, Schiedsrichter ist das falsche Wort, das soll ein Spielleiter sein, der soll ein Spiel leiten und nicht die Spiele entscheiden. Und mit so einer Entscheidung und eben wie gesagt, für mich mangelndes Feingefühl durch nur zwei Aktionen, die es in der gesamten ersten Halbzeit von Bonucci gab, zu sagen, das reicht mir, ich greife hier ein, schmeiß den Spieler runter und beeinflusse die Partie damit maßgeblich natürlich, weil eine Halbzeit in Unterzahl ist einfach eine Schwächung, fand ich viel zu hart. Also klar, das zweite Foul von Bonucci da, kann man gelb geben, auch wenn man da sagen muss, für mich macht Busquets da mehr raus, weil das ist ja irgendwie so eine Krankheit im modernen Fußball, die zu beobachten ist. Wenn du irgendwas an den Hals kriegst oder an die Schulter, die Hände gehen immer zum Gesicht von den Spielern und halten sich das, auch wenn sie an der Schulter eben getroffen wurden, weil der Schiedsrichter dann natürlich sensibler reagiert, als wenn du dir die Schulter nach einem Zweikampf hältst. Und ja, Busquets ist ja sowieso in der Fußballwelt auch mit einem gewissen Ruf ausgestattet. Hat das schlau gemacht, weil es hat funktioniert. Bonucci ist vom Platz geflogen. Fand ich aber in der Summe einfach, mangelndes Feingefühl für so ein Spiel.
Ja, da muss ich dir leider recht geben. Also klar, Bonucci hat sich beschwert, natürlich nicht so doll wie Busquets, allerdings hat er sich trotzdem beschwert. Wir saßen ja beide nebeneinander auf dem Sofa und haben zusammen das Spiel geschaut. Und wir haben ja beide zusammen gesehen, es war ja nicht wirklich sehr ausgiebig, also das Beschweren von Bonucci, sondern er hat halt mit dem Schiri geredet und meinte halt, hey, so was soll das? Sein Mitspieler wurde ja gefoult. Das würde ich auch machen. Ich meine, ich selber bin ja auch Spieler und war auch ab und zu schon mal Kapitän. Allerdings verstehe ich dieses Diskutieren immer nicht. Also ich selber bin einer, diskutiert nicht viel mit dem Schiri, weil ich der Meinung bin, dass wenn der Schiri seine Entscheidung getroffen hat, pfeift er sie auch nicht zurück. Zumindest habe ich das noch nie erlebt. So. Und da denke ich, sollte man sich auch nicht beschweren. Also weder als Kapitän noch als, ich sage jetzt mal, ganz doof als normaler Mitspieler und normaler Spieler auf dem Feld, weil der Schiri ja schon eher mit dem Kapitän redet. Aber trotzdem, also man sollte es halt einfach lassen, so einfach akzeptieren, vielleicht einfach mal sagen, so hey, so pass mal bitte auf, oder beim nächsten Mal wäre es halt cool, wenn du mehr darauf achten würdest, so zum Schiri. Klar, ist immer schwierig auch in so einer Situation so ruhig zu bleiben, aber so ist es halt nun mal. Also der Schiri pfeift halt seine Entscheidung garantiert nicht zurück. So.
Ich finde, du sprichst da gerade zwei Punkte an. Das eine, der Schiri wird die Entscheidung nicht zurücknehmen, indem du dich darüber beschwerst und aufregst. Ja, wird er nicht. So, das weiß aber auch jeder. Ich denke, beim Beschweren beim Schiri geht es eher darum, ihn für die nächste Aktion, für die nächste Situation ein bisschen zu sensibilisieren. Bedeutet, wenn du dich beispielsweise deine Mannschaft kriegt gerade einen Elfer nicht, und du beschwerst dich beim Schiri. Der wird deswegen nicht nochmal sich umentscheiden direkt und dir einen Elfer geben. Aber wenn du 5 Minuten später wieder so ein strittiges Ding im Strafraum hast, wird er sich vielleicht eben dadurch, dass er eben schon eine Kontroverse mit der einen Mannschaft hatte, eher dazu hinreißen lassen, ihn dann zu geben. Darum geht's, um dieses psychologische Spiel.
Ja, klar. Ich weiß ja, was du meinst. Also ich meine, ich selber, wie gesagt, war ja auch mal Spieler und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich im Strafraum gefoult wurde, allerdings keinen Elfmeter bekommen habe. So, und dann habe ich natürlich auch die Arme gehoben so und so gefragt, was das soll, so, als ich gemerkt habe, dass der Schiri nicht gepfiffen hat. Aber ich meine, der Schiri gibt dir auch eine bestimmte Reaktion. So. Und wenn du siehst, was der Schiri dir für eine Reaktion gibt, so, dann brauchst du ja auch nicht noch weiter darum diskutieren. So, dann bin ich auch einfach aufgestanden und weitergegangen. Das würde ich mir tatsächlich auch von anderen Spielern, vor allem von Profis wünschen, so, weil es das Spiel halt unnötig lang zieht teilweise und tatsächlich die Kapitäne, beziehungsweise auch andere Spieler, wie gesagt, durch das ganze Rummeckern einfach nur ihr eigenes Team schwächen, anstatt es zu stärken. So, na klar gibt es auch so Aktionen, wo es dann halt um die nächste Aktion quasi schon mal so als Vorbeugung oder als Vorwarnung geht. Aber das muss halt einfach nicht sein, meiner Meinung nach.
Ja, Busquets ist ja vor allem auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, das war damals auch El Clasico, wo er am Boden lag, sich das Gesicht gehalten hat, dann die Hände auseinander gemacht hat, um zu gucken, ob gerade noch irgendjemand schaut, gegrinst hat. Es ist halt einfach auch ein Spieler, der genau weiß, so ein bisschen wie Ramos, weiß, wie er sich auf dem Platz verhalten muss, auch wenn es manchmal unsportlich ist, um zu kriegen, was er will, ne? Und was für seine Mannschaft am Ende das Beste ist. Und Italien, ja, eine Halbzeit ohne ihren Kapitän spielen zu lassen, ist definitiv für Spanien das Beste gewesen, was ihnen hätte passieren können. Das andere, was, das war jetzt der eine Punkt, den du meintest, das mit dem Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Das andere wiederum ist, der Kapitän hat das Recht, mehr mit dem Schiedsrichter zu interagieren als der Rest der Mannschaft, finde ich. Also deswegen finde ich es auch immer gut, wenn Kapitäne, also eine ganze Mannschaft rennt auf den Schiri zu und beschwert sich, und dann finde ich es immer gut, wenn der Kapitän die beiseite drückt und alleine mit dem Schiri spricht. Weil er ist der Kapitän, er spricht für die Mannschaft, weißt du, und das ist besser für den Schiri, als wenn er von 10 Spielern belagert wird, die alle auf ihn einschreien. Und deswegen finde ich, musst du mit dem Kapitän in solchen Situationen auch anders umgehen. Und da Bonucci nicht beleidigt haben wird, sonst hätte es auch rot gegeben, sondern auch einfach nur sich beschwert hat, direkt gelb zu ziehen, ist das falsche Signal, weil der Schiedsrichter und der Kapitän oder die Kapitäne der beiden Mannschaften, die müssen kommunizieren, damit das Spiel ruhig bleibt. Und indem du ihnen direkt eine gelbe Karte gibst, sorgst du für eine Unruhe in einem Spiel, die, wir hatten 30. Minute, überhaupt nicht nötig war. War ein faires Spiel bis dahin.
Klar, auch hier verstehe ich wieder, was du meinst. Also jeder Spieler, insbesondere die Kapitäne, haben ja das Recht, sich zu beschweren so, oder mit dem Schiri zu reden. Aber allerdings muss ich sagen, auch nur bis zu einem bestimmten Ausmaß. Die gelbe Karte war halt deutlich überzogen, meiner Meinung nach. Der Schiri hätte mit Bonucci besser kommunizieren müssen, beziehungsweise ihn einfach abmahnen müssen. So. Das macht man in der Regel, wenn jemand diskutiert und nicht ausfallen wird. Weil, klar, wir haben das jetzt nur vom Fernseher betrachtet, so, wir waren nicht in der Situation dabei, aber ich bin der Meinung, dass Bonucci nicht ausfallen wurde, beziehungsweise keinen beleidigt hat, und da muss man auch keine gelbe Karte ziehen. So. Das war dann wieder ein bisschen zu überzogen, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich dann ja auch sagen, dass ein Spieler, der gelb vorbelastet ist, ja auch körperlich dann in einem weiteren Zweikampf einfach wenig Spielraum hat. So. Und das ist halt einfach schade, muss ich sagen, wenn man jemanden deshalb einfach eine gelbe Karte gibt und ihn dann so quasi schon mal einzäunt oder seine Möglichkeiten weiter im Spiel begrenzt.
Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, wäre jetzt mal wieder auf das Spielerische zurückzukommen, dass Italien dann sich entschieden hat, zur zweiten Halbzeit Chiellini zu bringen, weil der Ausfall von Bonucci natürlich da war, Chiellini reinzubringen, Bernardeschi rauszunehmen, der bis dann, finde ich, ein solides Spiel gemacht hat, und damit eben die Abwehr wieder zu stabilisieren. Und dann ist, finde ich, es eben so krass, und deswegen habe ich gerade aus Versehen Juve gesagt, weil es bei Juve und bei Italien genau dasselbe Spiel ist, Chiellini gibt der Mannschaft immer eine enorme Sicherheit und ist immer so der Anker der Mannschaft. Und das ist, sehe ich, natürlich als extrem wichtig an, ist aber auch natürlich ein Problem, weil Chiellini nicht der Jüngste ist, er ist verletzungsanfällig, und wenn er mal nicht da ist, dann hat die Mannschaft ein Problem, weil sie sich so ein bisschen ein Stück weit von ihm abhängig machen, weil Italien hat komplett anders gespielt, nachdem Chiellini auf dem Platz war, viel besser, viel sicherer, viel mit mehr Stabilität, und diese Abhängigkeit ist gut, solange der Spieler da ist. Aber wenn er irgendwann nicht mehr da ist, ist da eine Lücke. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, ob ein Acerbi oder ein Bastoni bereit sind. Acerbi natürlich recht alt, Bastoni noch sehr jung. Ob die bereit sind, dieses Erbe anzutreten, wenn Chiellini und dann natürlich auch Bonucci irgendwann nicht mehr in der Nationalmannschaft sind.
Schwierig zu sagen. Bastoni ist noch ein junger Spieler, der muss noch eine ganze Menge lernen. Ich hatte ihn ja vorhin alles andere als gelobt. Das lag ja in der Situation vom ersten Gegentor gegen, also von Spanien, so gesehen, das erste Tor von Spanien, wo Bonucci und Bastoni beide viel zu weit weg vom Gegner waren. Allerdings muss ich sagen, er ist ein junger Spieler. Er kann den Weg gehen. Er muss allerdings noch eine ganze Menge zeigen. So, ich würde mir da halt, wie gesagt, also das hatte ich ja auch schon angesprochen, ein bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr Energie wünschen, die er dem Team auch vermittelt, durch gewisse Aktionen. Ich meine, nehmen wir mal als Beispiel dann halt Chiellini und De Ligt bei Juve. Ich meine, wie oft siehst du die beiden halt mit einem Kopfverband um die Stirn, weil die halt wieder bluten, weil die in irgendeinem Zweikampf wieder richtig hart reingegangen sind. Die werfen halt ihren Körper in den Zweikampf rein so.
Dann zieht man am Trikot.
Denen ist es quasi auch egal. So. Also die sind halt einfach eine Wand. So. Ich kann mich noch erinnern, das hat mein Opa aus Italien, der sagt das auch immer, an Chiellini ist halt einfach kein Vorbeikommen, der ist halt einfach wie eine Wand so. Und dann ist es meistens auch entweder Ball oder Gegner so, die vorbeikommen, aber nicht beides zusammen. Und das würde ich mir von Bastoni wünschen, und würde er das hinkriegen, also würde er da quasi halt viel aggressiver reingehen, viel mehr Energie ausstrahlen, auch das Team anführen, dann sage ich, ist auf jeden Fall der richtige Spieler und hat auf jeden Fall auch das Potenzial, in die Fußstapfen von Chiellini und Bonucci dann auch zu treten.
So, generell muss man auch sagen, nachdem dann Keen, Locatelli und auch hier Pellegrini, der für uns auch Spieler des Monats September war, aufs Feld gekommen sind, Italien viel besser, ganz anders gespielt. Und wie wir auch jetzt in unserem Fazit gesagt haben, besser Italiener auf dem Platz, Federico Chiesa. Und der ist nach dem Spiel zum Rekord befragt worden, 37 Spiele am Stück ungeschlagen gewesen. Jetzt ist der Rekord vorbei, und das hat Chiesa dazu auf die Frage des Reporters des offiziellen Internetkanals der Nationale folgendermaßen beantwortet.
Ja, genau. Ich denke, dass wir Trainer Mancini nur applaudieren können für das, was er geleistet hat, und auch allen Jungs, die ein Teil dieser grandiosen Serie waren und den Weltrekord aufgestellt haben. Und deshalb gibt es da nur ganz viel Stolz. Dann haben wir da natürlich zwischendrin noch die EM gewonnen, also wirklich magische Nächte, und ich glaube, die wird es zukünftig auch weiter so geben.
Und natürlich ist da die Enttäuschung bei den Italienern groß, dass der Run jetzt vorbei ist mit einer wirklich erstaunlichen Bilanz am Ende. Ich habe heute gelesen von Roberto Mancini, 30 Siege in 44 Spielen, die er Italien gecoacht hat. Natürlich, wir sind jetzt traurig, dass der Rekord vorbei ist oder dieser Lauf vorbei ist, aber wirklich, ich bin unfassbar stolz auf diese Nationalmannschaft, dieses überhaupt geschafft zu haben. Das hätten wir uns 2018, als wir in der Tränenflut waren, weil wir nicht zur WM fahren konnten und gegen Schweden ausgeschieden sind, hätten wir uns das niemals träumen lassen, dass der Trainer, der darauf folgt, eine Mannschaft zusammenstellt, die 37 Spiele am Stück ungeschlagen ist, die Europameister wird und die in der Nations League Platz 3 holt gegen Belgien. Auf das Spiel kommen wir gleich zu sprechen. Wahnsinnsleistung, und ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft und alle, die da mitgearbeitet haben.
Definitiv. Also Chiesa hat da ja auch nochmal Mr. Mancini ausgiebig gelobt, genauso wie die Mannschaft. Und man hat ja auch gesehen, dass sie im Spiel um Platz 3 gegen Belgien, gegen das sie auch schon eine EM gewonnen haben, wo ich sage, dass Belgien auch einer der besten Teams der Welt ist, so, haben sich ja wieder aufgerappelt, 2-1 gewonnen und somit ja auch gezeigt, dass sie auf jeden Fall nicht verloren gegangen sind.
Und ich fand, es war auch von Anfang bis Ende ein ganz anderes Spiel der Italiener. Das hatte wieder so ein bisschen die Euro-Vibes. Über weite Strecken war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Belgien ohne Lukaku und zu Anfang auch ohne Kevin De Bruyne. Wir haben auch ein bisschen umgestellt, hatten Raspadori, Pellegrini und Locatelli von Beginn an aufgeboten. Also ohne Verratti und Jorginho. Und wie du eben gesagt hast, diese Mentalität der Jungen, die waren hungriger und die wollten auch vor dieser heimischen Kulisse in Turin unbedingt diesen Sieg, die wollten unbedingt diesen dritten Platz. Und wie auch schon bei der Euro, Barella hat getroffen. Und du hast einfach gesehen, wie die gejubelt haben. Soll noch einer sagen, so, die interessiert nicht das Spiel um Platz 3 in der Nations League. Courtois hat vor dem Spiel gesagt, ich verstehe nicht, warum wir gegen Italien spielen müssen. Denn wen interessiert denn schon das Spiel um Platz 3 in der Nations League? Und du hast bei diesen Italienern gesehen, bei diesen jungen Spielern, die interessiert das. du spielst mit deinem Land, du spielst um irgendwas, was ausgerufen wurde, und du willst gewinnen, du hast diesen Hunger noch. Und das war letztendlich, was Italien stärker gemacht hat als Belgien. Hat noch ein bisschen Glück, dreimal Alu von Belgien.
Genau, einmal Latte, zweimal Pfosten. So eine Aussage von Courtois zu hören, finde ich allerdings ein bisschen schade. Sollte ich eines Tages für die Nationalmannschaft spielen, freue ich mich über jedes Spiel, was ich spielen sollte. Es ist halt immer noch ein Spiel für dein Land, so. In dem Fall ja sogar ein Pflichtspiel. Und es geht um was, es geht ja um den dritten Platz. So. Die Medaille nimmt man halt, denke ich, gerne mit, so, wenn man kann, natürlich. Und da finde ich so eine Aussage tatsächlich auch ein bisschen schade, in dem Fall auch für die jüngeren Spieler, in dem Fall halt von Belgien, das von einem gestandenen Spieler zu hören, dass es halt nur die Nations League ist. So, also meiner Meinung nach ist es die Nations League, ein Pflichtspiel, und das spielt man halt gerne, vor allem, weil es halt für sein eigenes Land ist. So, warum nicht?
Und ich fand generell, die Belgier haben da nicht sonderlich souverän reagiert. De Bruyne hatte nach dem Spiel gesagt, ja, was sollen wir tun? Wir sind auch nur Belgien. Wir haben eben nur 22 gute Spieler und nicht wie Italien oder Frankreich ein ganzes Land voll, bezogen auf die Population in Belgien. Ja, finde ich auch grenzwertig, weil das halte ich für eine sehr große Ausrede, weil Belgien ist FIFA-Weltranglisten-Erster. Und ich, wie gesagt, also du bist Erster in der FIFA-Weltrangliste, höher kannst du nicht stehen, und dann sagst du, ja, wir sind halt nur Belgien. Nein, das lasse ich nicht gelten. Also ja, Belgien ist eine starke Mannschaft, hat super starke Spieler. Italien war an dem Tag halt einfach besser, und das kann man dann auch einfach mal so akzeptieren. Ja, war nicht sonderlich souverän gesagt, würde ich sagen, von De Bruyne. Und ja, genau, Donnarumma hat einen extrem starken Auftritt gemacht, aber auch nicht nur er. Chiesa wieder stark, zweimal über 90 Minuten gezeigt, dass er eben wichtig ist. Und Trainer Mr. Mancini hat sich zur Leistung der jungen Nationalspieler wie Keane und Raspadori folgendermaßen beantwortet.
Chiesa kann rechts und links spielen, da hat er keine großen Schwierigkeiten. Heute hat er fast die gesamte Partie auf links gespielt und das sehr gut gemacht. Kurz gesagt, ist er einfach ein extrem wichtiger Spieler, so wie die anderen auch. Berardi hat einen sehr guten Job gemacht, genauso wie Raspadori und Moise Kean nach seiner Einwechslung.
Und starker Auftritt der jungen Italiener eben, das gibt Hoffnung für die Zukunft. Bei der WM-Quali, die jetzt ansteht, geht es als nächstes gegen die Schweiz. Das wird ein wichtiges Spiel, die sind nämlich nur 3 Punkte hinter uns, haben aber noch ein Spiel weniger. Das werden sie am Samstag aufholen, da spielen sie gegen Litauen. Und am 12. November treffen wir dann auf die Schweiz in Rom, also wie schon bei der Euro. Und machen da hoffentlich die WM-Qualifikation perfekt. Nach dem 0:0 im Hinspiel.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wo wir gerade bei gestandenen Spielern sind, die sich gerne mal über Social Media äußern, kommen wir jetzt zu jemand anderen, der das auch gerne über Social Media und andere Plattformen macht oder in anderen Gesprächen, wie Interviews zum Beispiel, Zlatan Ibrahimovic. Die Frage ist ja, braucht Milan Zlatan noch? Und da würde ich die Frage direkt an dich stellen. Was sagst du dazu? Braucht Milan Zlatan noch?
Schwierige Frage, und darauf eine kurze Antwort zu finden, natürlich nicht ganz einfach. Grundsätzlich, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, mal ein paar Statistiken gewälzt. Er ist mit seinen 40 Jahren nicht mehr der Jüngste. Man merkt es, in den letzten Saisons immer wieder von Verletzungen geplagt. Mal auch zum Beispiel jetzt in der vergangenen Saison die Hälfte der Serie A verpasst. Das ist natürlich nicht einfach für eine Mannschaft, wenn du dich auf ein Spieler wie Zlatan verlässt, der dann aber jedes zweite Spiel nicht da ist, um zu helfen, schwierig. Und ich würde sagen, Milan hat das sehr gut gemanagt. Pioli hat das sehr gut gemanagt, eine Mannschaft zu entwickeln, die ohne Zlatan Ibrahimovic auf dem Platz funktioniert, die Spaß macht. Es ist ein sehr, sehr junger Kader, 26,3 Jahre alt im Durchschnitt. Einer der jüngsten Kader auch in der Champions League. Und ich würde sagen, mal ganz kurz runtergebrochen, Milan braucht Zlatan auf dem Platz nicht mehr. Allerdings denke ich, dass eben seine Rolle neben dem Platz und gerade für die jungen Spieler enorm wichtig ist, weil auch seit seiner Rückkehr eben wieder so dieser Geist von Milan herrscht. Weißt du, er hat, das haben die jungen Spieler ja auch damals gesagt, er hat ihnen wieder vermittelt, was es bedeutet, für Milan zu spielen. Das ist über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen, so ein bisschen viele Söldner in der Mannschaft gehabt, die sich nicht mit dem Verein oder den Fans oder der Geschichte identifiziert haben. Und Ibrahimovic hat das wieder so ein bisschen wiederbelebt. Und die Spieler wissen wieder, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen und was für eine Geschichte dahinter steckt. Und vor allem, und das ist in Italien wichtig, es für die Tifosi bedeutet, eben dort zu spielen. Und deswegen ist Zlatan für den AC Mailand wichtig, zwar nicht mehr auf dem Feld, aber definitiv im Verein. Wie siehst du das?
Ja, ich musste da ein bisschen entgegenwirken. Also ich finde, Zlatan hat auch noch auf dem Platz was verloren. Ich habe nämlich mal die Statistiken auch von letzter Saison angeschaut. Zlatan hat zwar nur 19 Spiele gemacht, also genau die Hälfte, dennoch 15 Mal getroffen, zwei Vorlagen gehabt, also zwei Tore vorbereitet. Ich denke, der hat auf jeden Fall noch was auf dem Platz verloren. Also ich meine, das ist ja generell schon eine sehr starke Bilanz. 15 Tore, 2 Vorlagen in 19 Spielen und das mit 39. Das muss man halt erstmal hinbekommen. So, also er zeigt auf dem Platz schon eine gewisse Präsenz. So. Und klar, ich stimme dir da aber auch zu. Er ist neben dem Platz auch enorm wichtig, wenn nicht sogar ein bisschen wichtiger noch. Denn er ist ja da hingekommen, mit seinen Ansprüchen, hat dann den jungen Spielern dort, so wie du gesagt hast, auch mal wieder bewiesen, was es heißt, oder gezeigt auch, was es heißt, für Milan zu spielen und das Trikot zu tragen, voller Stolz. Also im Endeffekt muss ich sagen, der hat definitiv noch was auf dem Platz verloren. Klar, er ist jetzt wieder, ist jetzt gerade auch wieder verletzt, hat dennoch schon in seinem ersten Spiel gleich wieder ein Tor geschossen, also auch schon wieder einen Scorerpunkt gemacht.
Ich stimme dir ja auch dabei zu, dass wenn ein Zlatan Ibrahimovic mit dir auf dem Platz steht, er eine Führungsfigur ist und auch das Spiel anleitet. Aber, und da komme ich dann eben auf meinen Standpunkt zurück, ein Spieler, der dir jedes zweite Spiel fehlt, ist keine Konstante, auf die du dich verlassen kannst. Der ist hilfreich, wenn er da ist, aber, und das ist ja genau der Punkt, Milan ist eben auch ohne ihn erfolgreich. Also sind derzeit auf Platz 2 hinter Neapel, die alles gewonnen haben. Milan hat in 7 Spielen 6-mal gewonnen und einmal gegen Juve unentschieden gespielt. Und Zlatan war nur 30 Minuten in diesen 7 Spielen überhaupt auf dem Platz. Und zwar war das halt gegen Lazio. Er ist beim Stand von 1-0 eingewechselt worden in der 60. Hat also die letzten 30 Minuten gespielt, hat dann 6 Minuten später nach seiner Einwechslung auch ein Tor gemacht. Das ist natürlich dann eine starke Statistik. 30 Minuten auf dem Platz in der Saison und ein Tor. Allerdings eben auch, Milan hat den Rest der Spiele ohne ihn gewonnen. Und deswegen brauchen sie ihn nicht unbedingt, weil sie mit Spielern wie Kessié, Brahim Diaz oder Rafa Leao Spieler auf dem Platz haben, die zusammen funktionieren und das auch ohne, dass ein dominanter Leader wie Zlatan eben einer ist, dabei sein muss.
Klar, wo du recht hast, hast du recht. Also ich meine, die gewinnen natürlich auch ohne ihn auf dem Platz. Allerdings ist mir das halt nur letzte Saison besonders aufgefallen, so viele Scorerpunkte in so wenig Spielen zu machen. Also 17 Scorerpunkte in 19 Spielen, schon der Hammer. Allerdings spielen sie diese Saison natürlich auch ein anderes Spiel, also deutlich unabhängiger von ihm. Und ich muss dir da auch zustimmen, so wie ich auch selber schon gesagt habe, er ist momentan oder wird auch immer wichtiger neben dem Platz als auf dem Platz. Deshalb ist das schon ganz okay.
Ich würde auch ganz kurz einmal eine Pause zwischenschieben. Dann sprechen wir darüber weiter, ob der AC Mailand Zlatan Ibrahimovic noch braucht oder nicht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Und da sind wir wieder zurück und wir sprachen darüber eben, ob der AC Mailand noch auf Zlatan Ibrahimovic angewiesen ist oder nicht. Zum Vergleich, wir hatten da ein paar Statistiken, wie du gesagt hast, letzte Saison in 19 Serie A-Spielen 15 Buden gemacht. Natürlich spricht das dafür, dass Milan ihn braucht, aber auch nur, wenn du die Statistik eben so liest, weil du kannst die Statistik auch anders lesen und dann siehst du, Verletzungen bremsen ihn halt immer wieder aus. Oft war es mit der Achillessehne, mit dem Knie, an der Wade, immer ist irgendwas da. Und dadurch kann er Milan eben nicht die Konstanz geben. Und Pioli hat das wunderbar aufgefangen, hat Milan eben zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft auch ohne Ibrahimovic geformt. Und das ist wieder der Punkt. Ich glaube schon, dass er eben von Ibrahimovic unterstützt wird, allerdings halt eher aus dem Off als auf dem Platz. Weil Ibrahimovic, glaube ich, auch weiß mit seinen 40 Jahren, dass er sportlich zwar immer noch die Qualität hat, aber nicht mehr den Körper dafür. Weil eben die Verletzungen zu hoch und immer mehr werden. Die Belastung wird bei Milan ja auch nicht weniger, weil ohne Zlatan wären sie jetzt nicht in die Champions League gekommen. Bedeutet jetzt noch mehr Spiele, noch mehr Belastung. Letztes Jahr mit der Europa League hat er auch die halbe Europa League hat er verpasst, die halbe Serie A, die komplette Euro mit Schweden, die komplette Nations League. Das ist keine Statistik eines Spielers, der noch sonderlich große Relevanz in den Mannschaften hat, in denen er spielt. Also auf dem Platz jetzt gesprochen.
Ja, also Zlatan verletzt sich halt schon relativ oft, das stimmt. Ich hatte mir aber auch ein Interview angeschaut, wo Zlatan dann gesagt hat, das ist halt auch schon ein bisschen länger her, muss ich dazu sagen, dass er so lange Fußball spielen möchte, wie er nur kann. Also auf dem besten Level, auf dem er kann natürlich. Klar, natürlich auch da hast du gesagt, er hat halt die Qualität, aber nicht mehr den Körper dazu. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Allerdings muss ich sagen, es ist halt auch richtig schön zu sehen, dass ein Spieler nicht nur auf dem Platz wichtig sein kann für eine Mannschaft, sondern auch neben dem Platz. Also natürlich ist der, also der hat halt eine Präsenz so und der ist halt quasi so ein Mentor für die jüngeren Spieler und auch für die Spieler, die neu zu Milan kommen. Und das ist halt sehr wichtig. Also ich meine, du siehst es ja auch, ne? Also er quasi sobald er da war, haben alle ein ganz anderes Spiel gespielt, beziehungsweise auch viel besser. Vielleicht kommt der Vergleich ein bisschen absurd, aber es erinnert mich ein bisschen an Marco Reus. Marco Reus, auch in seiner Karriere sehr oft verletzt gewesen, bei Borussia Dortmund trotzdem ein Stammspieler, findet immer wieder sehr schnell ins Spiel und ist, denke ich, auch eine mentale Stütze, sowohl auf als auch neben dem Platz. Und das siehst du halt auch bei Zlatan so. Kommt nach seiner Verletzung immer sehr schnell rein und ist halt die mentale Stütze auf und neben dem Platz für jeden Spieler, der da ist. Und sowas freut mich halt einfach zu sehen.
Ist ja auch wichtig, ne? Also jemand, der große Töne spuckt, muss dann halt auch liefern. Und gerade bei Journalisten ist es so, die warten nur darauf, dass der Spieler dann nicht liefert. Und Zlatan tut ihnen diesen Gefallen halt einfach nicht. Selbst wenn er eben nur 30 Minuten pro Saison spielen würde, sein Tor macht er dann innerhalb der Zeit trotzdem. Ja, interessant finde ich halt in den letzten Jahren, wo er wieder bei Milan zurück ist, Saison 1920, 2021 insgesamt, in den beiden hat er 47 Spiele gemacht und trotzdem 36 Scorer. Dieses Jahr ein Spiel gemacht, ein Scorer natürlich mit dem Tor, genau. Es liest sich sehr, sehr stark, was es auch ist. Allerdings eben ist es bei Milan ein anderes Abhängigkeitsverhältnis als beispielsweise Barcelona über Jahre von Leo Messi hatte, wo jetzt, wo Messi weg ist, der Verein zusammenbricht. Also wenn man jetzt mich fragen würde, ob ich jetzt mal, wenn ich jetzt Maldini wäre, ob ich Ibrahimovic eine Vertragsverlängerung von einem Jahr geben würde, würde ich sagen ja. einfach weil er wichtig für die Mannschaft ist, zwar nicht eben, wie gesagt, auf dem Feld, aber für den Verein wichtig ist, oder man gibt ihm eventuell eine andere Position innerhalb des Vereins, das würde Milan gut tun. Und das ist eben nicht wie bei Messi. Weißt du, wenn der eben weg ist, dann funktioniert der ganze Verein auf einmal nicht mehr. Und das wird Milan nicht passieren. Und das finde ich sehr gut aus Milans Sicht und sehr erfrischend, weil du dich eben nicht abhängig machst von einem Spieler. Du kannst auch ohne ihn. Aber wenn er da ist, dann bist du sogar noch besser. Und das ist ja eigentlich genau das, was du dir erträumst und was du von einem Spieler erwartest, dass der sich so einfügt, dass wenn er da ist, liefert und wenn er nicht da ist, die Mannschaft trotzdem von außen so unterstützt, dass sie funktioniert.
Naja, also bei Messi ist halt ein bisschen was anderes. Messi ist halt auf dem Platz, wird er sehr vermisst, beziehungsweise wenn er nicht da ist, wird er auf dem Platz sehr vermisst, aber neben dem Platz halt nicht so wirklich. Also Messi ist halt einer, der ist absolute Weltklasse und ist ein mega Spieler, allerdings halt viel zu introvertiert, als dass man ihn neben dem Platz auch vermissen würde. Also Messi ist halt ein sehr ruhiger Spieler, weißt du, und daran liegt das halt. Ja, klar, also ich sag auch, wäre Messi also extrovertierter so und würde nicht nur mit dem Ball reden, so wie du gerade gesagt hast, dann denke ich, wäre Barcelona über Jahre hinweg auch, also ohne ihn stetig besser geworden. So, so wie du gesagt hast, ich finde es halt sehr schön, dass und das ist eigentlich eine ideale Situation so, dass Milan ja ohne ihn auch gut spielt, aber mit ihm halt noch besser. So, genau das lässt ein Spieler halt wichtig sein für eine Mannschaft, sowohl auf als auch neben dem Platz. So, ohne sie spielen sie halt trotzdem gut, so durch seine Hilfe. So. Mit ihm dann halt aber natürlich noch besser. So. Ich würde da zustimmen, also ich bin auch der Meinung, dass Maldini nichts falsch machen würde, wenn sie Zlatan noch ein Jahr geben würden, vielleicht sogar noch ein Jahr draufsetzen. So. Kommt natürlich immer ganz drauf an, wie sich beide Parteien fühlen und wie fit auch Zlatan ist. Er hat ja, bin ich der Meinung, oder bin ich mir ziemlich sicher, auch mal gesagt, dass Italien sein zweites Zuhause ist. Er fühlt sich in Italien extrem wohl und ich denke halt in Mailand am wohlsten so. Der wollte ja unbedingt wieder zu Milan zurück und deshalb denke ich, machen da beide Parteien nichts falsch, wenn dann nochmal um ein Jahr verlängert wird.
Ja, wer ist nicht gerne in Italien, ne? Da kriegen wir auch schon Fernweh, wenn wir jetzt so darüber sprechen. Haben uns vielleicht dann den falschen Podcast für ausgesucht. Ja, also ich bleib dabei. Der AC Mailand als Verein braucht Zlatan. Die Startelf braucht ihn nicht. Und das ist aus Sicht des AC Mailand eigentlich das Beste, was ihm hätte passieren können. Und du siehst es ja ähnlich, beziehungsweise du findest Zlatan ja eben auf dem Platz ebenfalls noch eine wichtige Stütze für den Verein. Und daher ist der AC Mailand gut beraten, mit Ibrahimovic noch ein bisschen zusammenzuarbeiten, egal in welcher Form. Und bin gespannt, wo die Reise hingeht, weil er ist verletzt und Milan auf Platz 2. Wer weiß, was passiert, wenn er dann wieder richtig fit wird und in der Rückrunde nochmal durchstartet. Ob Milan sich eben vielleicht dieses Jahr den Scudetto holen kann. Vielleicht macht es wieder Inter. Napoli halte ich immer noch für einen der größten Kandidaten, wenn sie die Konstanz behalten. Und Juventus wird noch ein bisschen aufholen müssen. Und damit können sie direkt am Wochenende loslegen. Spielen nämlich zu Hause gegen die Roma. Das ist das eine Topspiel. Und das andere ist Lazio gegen Inter.
Ja, zwei Topspiele die Woche. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, jeder andere Fan, der auch gerne Serie A schaut, sowieso. Ich sage dann nochmal kurz abschließend zum Zlatan-Thema. Ich bin definitiv der Meinung, dass Milan Zlatan noch braucht. Andersrum genauso. Und würde dann auch das letzte und abschließende Wort vor der Verabschiedung nochmal an David weitergehen.
Dann schauen wir auch, wie sie es direkt am Wochenende machen. Gegen Hellas Verona geht es da für Milan. Spezia gegen Salernitana, da geht es darum, wichtige Punkte zu sammeln, um den Abstieg am Ende der Saison verhindern zu können. Ebenfalls spannend drauf zu schauen. Cagliari, das Tabellenschlusslicht gegen Samp, schwierig. Ich glaube, die würden jetzt auch lieber noch einen leichteren Gegner haben, um wieder in die Spur zu finden. Atalanta will wieder ins Titelgeschehen eingreifen, muss dafür Empoli auswärts schlagen. Genua trifft auf Sassuolo. Spannende Partie, ebenfalls auch Udine-Bologna. Klassischer Mittelfeld, da entscheidet sich, in welche Richtung die Saison gehen wird. Nach unten oder vielleicht sogar mal nach oben. Napoli will in Turin natürlich ihre Siegesserie fortsetzen. Wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, die liegen jetzt bei 7 Siegen am Stück. Der Rekord liegt bei 8 oder 9. Das heißt, ja, wenn Napoli so weitermacht, haben sie bald einen neuen Serie A-Rekord aufgestellt. Und dann hält sie eigentlich nur noch wenig vom Scudetto ab. Und Florenz spielt eine starke Saison. Muss auswärts bei Venezia ran. Die mit dem schönsten Trikot, was man nirgendwo kaufen kann, weil es ständig ausverkauft ist. mal sehen, ob sie so schön spielen, wie ihr Trikot ist. Und spannend wird es auf jeden Fall zu sehen sein, wie Dusan Vlahovic sich bei Florenz macht. Eventuell gibt es schon im Winter einen Wechsel zu einem anderen Top-Club. Aber darüber sprechen wir einfach in einer nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir. Die abschließenden Worte überlasse ich dir. Grazie a tutti. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und freue mich darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ciao, ciao.
Dann auch nochmal ein Arrivederci von mir. Ich freue mich natürlich auch nach diesen spannenden Spieltagen, die noch auf uns zukommen, auf die nächste Folge. Diese Folge, wie immer, fand ich sehr angenehm mit dir. Freue mich dann auf die nächste und ciao, ciao. Ci vediamo.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.